NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute,
24. Januar 1850. Der Geburtstag des Psychologen Hermann Ebbinghaus.
Psychische Zustände jeder Art, Empfindungen, Gefühle, Vorstellungen, die irgendwann einmal vorhanden waren und dann dem Bewusstsein entschwanden, haben damit nicht absolut aufgehört zu existieren. Obschon der nach innen gewandte Blick sie auf keine Weise mehr finden mag, sind sie doch nicht schlechterdings vernichtet oder annulliert worden, sondern leben in gewisser Weise weiter, aufbewahrt, wie man sagt, im Gedächtnis.
Unser Gedächtnis ist ein wunderliches Ding. Es überfällt uns mit längst verschüttet geglaubten Erinnerungen, während wir uns vergeblich bemühen, wichtige Informationen aus ihm hervorzugraben. Häufig scheint das Gedächtnis sogar besser im Vergessen als im Erinnern.
Vergessen ist was Urmenschliches und etwas, was uns auch hilft. Einfach. Wir müssen auch Dinge vergessen können, die uns belasten. Und dafür nimmt der Geist auch in Kauf, Dinge zu vergessen, die wir gar nicht vergessen wollen.
Bereits in der Antike beschäftigten sich die Menschen mit dem Gedächtnis und seinen erstaunlichen Eigenschaften.
Ich erinnere mich der Dinge, die ich vergessen will, und vergesse die, die ich nicht vergessen will.
Euripides.
Das Gedächtnis nimmt ab, wenn man es nicht übt.
Cicero.
Die Erinnerung an vergangene Handlungen macht uns für die zukünftigen klug.
Plutarch. Obschon seit langem über das Gedächtnis philosophiert wird, dauert es bis weit ins 19. Jahrhundert, dass man ihm systematisch und mit naturwissenschaftlichen Methoden zu Leibe rückt. Viel zu heilig scheint der menschliche Geist lange Zeit, als dass man ihn experimentellen Untersuchungen unterwerfen dürfte.
Das hat eine längere Tradition in der kontinentaleuropäischen Philosophie, die ja vom Rationalismus geprägt war. Und der Rationalismus sieht sozusagen das Denken als die entscheidende Methode, um Erkenntnisse zu gewinnen. Das Denken ist mit Sicherheit auch eine ganz starke Waffe, aber es ist nicht die einzige Waffe, die man hat.
Sagt Professor Armin Stock, Leiter des Adolf-Wirth-Zentrums für Geschichte der Psychologie in Würzburg.
Die Naturwissenschaften fangen an, so im 19. Jahrhundert sich doch zunehmend der experimentellen Methode zu bemächtigen und sie einzusetzen. Und dann liegt der Gedanke natürlich nahe, das Experiment auszudehnen auf diese sogenannten geisteswissenschaftlichen Bereiche. Die Zeit war auch in gewisser Weise reif. Die Psychologie befreit sich von der Philosophie zunehmend. Sie befreit sich vor allem von der Dominanz Kants, der Experimente mit Menschen für völlig ausgeschlossen hielt.
Einer jener Wissenschaftler, die im 19. Jahrhundert die naturwissenschaftliche Analyse des menschlichen Geistes vorantreiben, ist Hermann Ebbinghaus. Er ist der Vater der experimentellen Erforschung des Gedächtnisses, dem er mit sinnlosen Silbenreihen auf die Schliche kommt.
Dott, Schauf, Maut, Tür, Zock, Zehn, Hock, Schütt, Löhm, Chin, Jös, Neut, Sitt, Möck, Hem, Leit. Jem, Noll, Füß.
Da war er einfach für seine Zeit enorm weit in der Psychologie, weiter als viele andere, die nachher viel bekannter wurden als er. Er denkt so ganz klar naturwissenschaftlich, experimentell. Das ist sehr, sehr beeindruckend zu sehen. Also hier haben wir einfach einen Pionier, der voller Elan Neuland betritt, an das andere sich gar nicht herangewagt haben.
Zig, Ban, Gam.
Geboren wird der Vater der experimentellen Gedächtnisforschung am 24. Januar 1850 in Barmen bei Wuppertal als Sohn einer Kaufmannsfamilie. Die papierne Erinnerung an sein Leben wird im Adolf-Wirth-Zentrum in Würzburg aufbewahrt.
Wir haben ein Zeugnis der Reife für den Zögling des Gymnasiums zu Barmen, Hermann Ebbinghaus. 17,5 Jahre alt steht er, als er sein Abitur machte. Man sieht ja ganz klar humanistische Ausbildung mit viel, viel Sprachen. Insgesamt auch Mathematik gut, Naturwissenschaften gut, im Turnen ein befriedigend. Aber alles in allem eigentlich ein sehr, sehr gutes Zeugnis.
Mit 17 beginnt Ebbinghaus an der Universität Bonn ein Studium der Geschichte, wechselt dann jedoch zur Philosophie. Im Deutsch-Französischen Krieg dient er als Soldat und promoviert schließlich mit 23 über ein Thema, das sein Interesse für Psychologisches bereits anklingen lässt. Eduard von Hartmanns Philosophie des Unbewussten. Nach dem Studium arbeitet Ebbinghaus als Privatlehrer. In England, Frankreich und sogar für den jüngsten Sohn des deutschen Kronprinzen Friedrich Wilhelm von Preußen.
Er reist so ein bisschen durch die Welt und findet dann in einem Antiquariat in London ein Buch von Gustav Theodor Fechner. Und dieses Buch heißt Elemente der Psychophysik. Und das ist ein Meilenstein der Entwicklung der Psychologie als Wissenschaft. Fechner fängt als einer der ersten an, sozusagen mathematische Zusammenhänge zwischen physikalischen Reizen und psychologischem Erleben festzustellen. Und dieses Buch findet Ebbinghaus und das öffnet ihm förmlich die Augen. Und davon ausgehend überlegt sich dann Hermann Ebbinghaus mit jugendlichem Elan, da war er ja gerade mal 30 Jahre, wie könnte das denn funktionieren mit dem Gedächtnis?
1879 beginnt Ebbinghaus mit seinen Gedächtnisexperimenten. Im selben Jahr eröffnet in Leipzig das erste Institut für experimentelle Psychologie. Es ist der Beginn der Psychologie als eigenständige akademische Disziplin. Doch an die Untersuchung höherer geistiger Prozesse des Menschen traut man sich an diesem Institut noch nicht heran. Im Gegensatz zum Newcomer Ebbinghaus, der vollkommen eigenständig seine Untersuchung des menschlichen Gedächtnisses konzipiert.
Eine wichtige Frage bei Ebbinghaus ist das Versuchsmaterial. Wie kann man das Gedächtnis denn untersuchen, ohne dass man bereits auf vorhandenes Wissen zurückgreift? Das ist wirklich nicht ganz triviale Frage. Ebbinghaus dachte auch zuerst, dann zum Beispiel Gedichte zu nehmen und die lernen zu lassen. Aber da ist so viel sinnvolles Material drin, was Assoziationen stiften kann. Dann gibt es aber auch unterschiedliche Arten des Lernens. Manche Dinge lernen wir ganz, ganz schnell und andere nicht so schnell. Das hat viel mit Motivation, mit Interesse zu tun. Das sind auch alles in Ebbinghaus im Sinne schon Störfaktoren, die er versuchte zu kontrollieren. Im Grunde wollte er das reine Gedächtnis untersuchen.
So kommt Ebbinghaus auf die Idee, seine Versuche mit sinnlosen Silbenreihen durchzuführen. Die sind weder anfällig für das Schaffen von Assoziationen, noch dazu geeignet, beim Probanden gesteigertes Lerninteresse hervorzurufen.
Um den Weg zu tieferem Eindringen in die Gedächtnisvorgänge zu erproben, habe ich folgendes Verfahren eingeschlagen. Aus den einfachen Konsonanten des Alphabets und unseren 11 Vokalen und Diphthongen wurden alle überhaupt möglichen Silben einer bestimmten Art gebildet. Und zwar alle in der Weise, dass ein Vokallaut in der Mitte steht und zwei Konsonanten ihn umgeben. Diese Silben, ca. 2300 an der Zahl, wurden durcheinander gemengt und dann, wie der Zufall sie in die Hand führte, zu Reihen von verschiedener Länge zusammengesetzt.
Und diese Silbenreihen, das hat er sich alles sehr schön aufgeschrieben in einer kleinen Kladde, die wir auch hier haben. Und in dieser Kladde ist quasi sein Übungsheft für seine Versuche. Und da sieht man eben die Originalschrift von Ebbinghaus mit all diesen ganzen Silbenreihen. Viele, viele Seiten voll, systematisch aufgeschrieben und dann auswendig gelernt. Und zwar über etwa ein Jahr. Tagtäglich. Und zwar möglichst immer zur gleichen Uhrzeit, im gleichen Fitnesszustand, gleichem Wachheitszustand. Also die Bedingungen so konstant wie irgend möglich gehalten.
Durchlesen und Hersagen geschahen stets mit gleichförmiger Geschwindigkeit, nämlich im Takt von 150 Schlägen auf die Minute. Zur Regelung derselben wurde ein entfernt aufgestelltes Metronom mit Schlagwerk benutzt.
So, wenn man so schnell lesen will, dann geht das. Dot, schauf, maut, dür, zock, zen, hock, schütt, löhm, chin, jöst, neut, sit, mück, hem, leit, dot, schauf, maut und so weiter.
Das Ziel von Ebbinghaus ist es zu messen, wie schnell Erlerntes wieder vergessen wird. Die Versuche führt er allein an sich selbst durch. Das Ergebnis ist ernüchternd.
Nach 20 Minuten lassen sich nur noch knapp 2/3 des Erlernten abrufen. Nach 24 Stunden nur noch 1/3. Nach 6 Tagen knapp 1/4. Dauerhaft im Gedächtnis bleibt nur etwa 1/6 des Erlernten.
In einen mathematischen Graph umgesetzt, zeigen sich die Ergebnisse als sogenannte Vergessenskurve, die allen damaligen Kritikern zum Trotz bis heute gültig ist. Doch Ebbinghaus entdeckt noch mehr. Neben der erschreckenden Schnelligkeit, mit der wir vergessen, stellt er auch fest, dass einmal Erlerntes und wieder Vergessenes offenbar nicht vollständig aus unseren Hirnwindungen verschwindet. Lerne ich das Vergessene erneut, so beherrsche ich es schneller als beim ersten Lernen.
Das ist die sogenannte Ersparnismethode von Ebbinghaus. Wenn ich einmal etwas gelernt habe, spare ich mir beim zweiten Mal Zeit. Und das auch noch nach Jahren, auch wenn man meint, man hat alles vergessen davon. Es bleibt sehr, sehr lang etwas übrig. Man fängt nie mehr bei Null an. Deswegen empfehle ich Studenten, immer in Vorlesungen und Veranstaltungen zu gehen, auch wenn sie geistig nicht ganz wach sind. Es spielt keine Rolle, sie werden etwas mitnehmen.
Hermann Ebbinghaus veröffentlicht die Ergebnisse seiner Experimente 1885 in dem Buch Über das Gedächtnis. Seine Forschungen bringen ihm eine außerplanmäßige Professorenstelle an der Universität Berlin ein. Bei Beförderungen wird er jedoch übergangen.
Es ist so, dass Ebbinghaus einfach so sehr naturwissenschaftlich orientiert war, dass es schwierig war, einen so naturwissenschaftlich denkenden Menschen an einer philosophischen Fakultät zu positionieren.
So wechselt Ebbinghaus zunächst nach Breslau und tritt schließlich eine Professur in Halle an der Saale an.
Ebbinghaus verbringt dort die letzten Jahre seines Lebens. Er stirbt leider relativ jung, schon 1909, mit nur 59 Jahren, an den Folgen einer Lungenentzündung. Sonst hätten wir vielleicht noch mehr von Ebbinghaus erwarten können.
Doch immerhin, das Wenige, das Ebbinghaus zu Lebzeiten herausfand, hat bis heute weitgehend Bestand und praktische Konsequenzen, nicht nur in der Pädagogik.
Diese Vergessenskurve, die wird ja vielfältig genutzt, zum Beispiel in der Werbepsychologie. Man muss ja nicht dauernd werben, man muss nur schauen, wie vergessen Menschen Werbung, um dann sozusagen im richtigen Moment wieder die Werbung zu schalten, damit sie wieder im Bewusstsein ist.
Natürlich weiß man heute noch weit mehr Dinge über das menschliche Gedächtnis als zu der Zeit von Ebbinghaus. Zum Beispiel, wie das Gedächtnis auf körperlicher, auf hirnphysiologischer Ebene funktioniert. Dieses Wissen erklärt, warum das Vergessen in der von Ebbinghaus festgestellten Form stattfindet. Und auch, warum das Hirn wie ein Muskel immer wieder trainiert werden muss, um zu funktionieren.
Unser Gehirn besteht aus Milliarden von Nervenzellen, die über ein großes Netzwerk miteinander verbunden sind. In diesem Netzwerk ist all unser Wissen gespeichert. Lernen wir, so werden neue Verknüpfungen geschaffen und bestehende gestärkt. Je häufiger wir eine bestimmte Verbindung nutzen, indem wir dieselbe Sache lernen oder tun, desto stärker wird sie. Wird sie nicht weiter benutzt, so verschwindet sie wieder oder wird deutlich schwächer.
Es ist natürlich so, dass wir jetzt auch durch die bildgebenden Verfahren dem Gehirn viel mehr zuschauen können bei seiner Arbeit und auch sichtbar machen können, was passiert, wenn Dinge gespeichert werden und auch abgerufen werden. Man sieht, dass in denselben Regionen, in denen beim Lernen das Gehirn aktiv war, es auch wieder aktiv ist beim Abruf. Das heißt, Gedächtnis ist kein fester Ort im Gehirn. Gedächtnis ist weit verbreitet über das gesamte Gehirn und es gibt nicht sozusagen ein Organ, wo wir sagen können, das ist das Gedächtnis.
Ein Speicherverfahren, das vermutlich weitere Merkwürdigkeiten des Gedächtnisses erklärt. Denn die zufällige Erregung benachbarter Nervenzellen kann Assoziationen hervorrufen. Längst vergessen Geglaubtes kann so völlig unvermittelt wieder in unser Bewusstsein drängen. Noch bemerkenswerter ist jedoch, dass die Arbeitsweise unseres Hirns dazu führt, dass Erinnerungen auch trügen können. Professor Armin Stock.
Auch das ist etwas, darüber sollte man sich im Klaren sein. Gedächtnis verändert sich. Das ist was nicht so starr ist wie beim Computer, der ein Faktum einfach abspeichert. Unser Gedächtnis wird immer wieder auch durch Erinnerungen hervorgeholt, neu verarbeitet, wieder abgespeichert, leicht modifiziert. Deswegen, man sollte auch ein gesundes Misstrauen den eigenen Erinnerungen gegenüber haben. Merkt man ja auch, wenn es nicht mit anderen Menschen übereinstimmt, was man erinnert. Aber auch die können sich wiederum irren.
Sicher ist, dass das Gedächtnis ein höchst faszinierender Teil unseres Selbsts ist. Vielleicht sogar sein Fundament. Auch dann, wenn wir uns an die einzelnen Mauersteine dieses Fundaments längst nicht mehr bewusst erinnern.
Die entschwundenen Zustände geben auch dann noch zweifellose Beweise ihrer dauernden Nachwirkung, wenn sie selbst gar nicht oder wenigstens gerade jetzt nicht ins Bewusstsein zurückkehren. Der größere Teil des Erfahrenen bleibt dem Bewusstsein verborgen und entfaltet doch eine bedeutende und seine Fortexistenz dokumentierende Wirkung.
Im Zeitzeichen erinnerte Daniela Wakonik an Hermann Ebbinghaus, der am 24. Januar 1850 geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info.